Gut, wir haben ein sehr interessantes Thema, Gold, Silber, Mammon. Und ich möchte zuerst etwas zu bedenken geben. Großteil von uns sind ja sicher Leute, die eine Wiedergeburt erlebt haben, die gläubig sind, die der Herr Jesus als ihren Erlöser kennen, die wiedergeboren sind zu einer lebendigen Hoffnung, die gewaschen sind in Jesu Blut. Kolosser 1, Vers 13 sagt uns, er hat uns errettet aus der Herrschaft der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe, indem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Sünden. In der Sekunde der Errettung, der Wiedergeburt, wurden wir in ein anderes Reich versetzt. Das heißt, ein Teil von uns Gläubigen ist direkt in die himmlischen Orte versetzt. Wir sind mit der himmlischen Welt verbunden. Genau genommen, obwohl wir normale Menschen sind, wie jeder andere auch, die aus Fleisch und Blut bestehen, leben müssen in dieser Welt, sind wir Fremdlinge auf Erden, so sagt es die Heilige Schrift. Wir gehören nicht zu dieser Welt, wir gehören nicht zu diesem System, weil ein Teil von uns direkt mit dem lebendigen Gott verbunden ist. In Matthäus 6, Vers 24 sagt unser Herr Jesus, und das ist eine der gravierendsten Aussagen der gesamten Heiligen Schrift. Niemand kann zwei Herren dienen. Das steht im Griechischen als Sklave dienen. Denn entweder wird er den einen hassen und den anderen lieben oder wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen, das steht wieder als Sklave dienen, und dem Mammon. Ich stelle jetzt einfach fest, dass hier der Herr Jesus klipp und klar sagt, die zwei Welten, in denen wir leben ja in der geistlichen Welt und in der irdischen Welt, die haben hier etwas, wo die Bibel davon ausgeht, entweder man dient in diesem Zustand als Gläubiger dem lebendigen Gott oder man dient dem Mammon. Und Mammon steht für die Dinge dieser Welt, für das Geld, für den Besitz, für das, was eigentlich in dieser Welt die entscheidende Rolle spielt. Und jetzt sagt die Bibel etwas Furchtbares. Man liest es oft nicht, weil es zwischen den Versen versteckt ist. Sie sagt hier, wenn du dem einen anhängst, zum Beispiel dem Mammon, dann wirst du den anderen, nämlich Gott, verachten. Und wir dürfen nicht vergessen, dass der Herr Jesus, er sagt, ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dass der Jesus, der so eine Aussage macht, einmal massiv handgreiflich wird in der Bibel. Und zwar im Johannes 2, Vers 15 und Folgevers. Und er machte eine Geißel aus Stricken und trieb sie alle zum Tempel hinaus, samt den Schafen und Rindern und den Wechslern verschüttete er das Geld und stieß die Tische um. Und zu den Taubenverkäufern sprach er, schaff das weg von hier, mach nicht das Haus meines Vaters zu einem Kaufhaus. Das waren Dinge im Tempel in Jerusalem, die waren normal. Die angereisten Pilger, das waren teilweise Millionen Leute, brauchten hier letztlich Opfer. Und trotzdem geht der Herr Jesus so radikal vor, dass er diese Händler aus dem Tempel hinaustreibt. Er hat es aus einem ganz einfachen Grund gemacht, weil er in Johannes 2 unter anderem auch mitteilt, dass er die Herzen kennt. In Vers 25 heißt es, niemand hat es nicht nötig, dass ihm jemand von einem Menschen etwas sagt, denn er wusste selbst, was im Menschen war. Er hat die Herzen gesehen. Er hat diese Herzen gesehen, die hier nicht die Opfertiere verkauft haben, um Gott das kostbare Blut eines Opfertieres zu opfern, als Symbol und Bild noch des 100 Millionen Mal kostbaren Blutes Jesu Christi, sondern er hat gesehen, dass diese Leute eine Händlerseele waren. Die hatten Händlerseelen. Da ging es ums Geld, um den Mammon. Und immer wenn im Reiche Gottes der Mammon, das Geld, eine bestimmte Rolle spielt, dann wird es gefährlich. Man sagt in der Welt, Geld regiert die Welt. Und in Offenbarung 18, Vers 23, da dürfen wir nicht vergessen, dass die Bibel hier eigentlich eine sehr erstaunliche Aussage über dieses Thema macht, und zwar in einem ganz seltsamen Zusammenhang. Es redet hier von Babylon, von der Hure Babylon. Und sie sagt dann, also die abgefallene religiöse Welt, die vom Christentum her ausgehend dann am Antichrist sei Steigbügelhalter sein wird, von diesen Leuten heißt es, denn deine Kaufleute waren die Großen der Erde, denn durch deine Zauberei wurden alle Völker verführt. Er sagt hier also, deine Großen, untrennbar verwoben mit dem System dieser Welt, sowohl dem irdischen als auch dem religiösen, sind die Kaufleute dieser Erde. Das heißt, das, was man Finanzwelt nennt. Ich habe 41 Jahre auf der Landesbank Baden-Württemberg bzw. deren Vorgängerinstitute gearbeitet. Wenn ich etwas kennengelernt habe in dieser Zeit, dann war es, was Geld für eine Rolle spielt und vor allem, was Geld für eine Auswirkung auf die Seele des Menschen hat. Von daher verstehe ich das. Aber jetzt kommen wir zu dem trüben Kapitel des Reiches Gottes. Der Jesus sagt ja ganz klar, Mammon ist der Todfeind des Reiches Gottes. Mammon ist ein Element, das bewirkt, wenn es in den Vordergrund geschoben wird, dass auch Gläubige den lebendigen Gott verachten. Über die Stelle habe ich noch nie jemand predigen gehört. Weil über diese Dinge will man nicht reden, weil es ungeheuer kitzelig ist. Aber ich möchte ein Beispiel zeigen aus meiner Zeit, als ich noch mit den schwärmerischen Kreisen zu tun hatte. Da war ein Mann, der hat vorne gepredigt und hat dann gesagt, wunderbar, das Wasser des Lebens ist umsonst. Und dann hat er gegrinst, es war nicht gelächelt, es war gegrinst. Und dann hat er gesagt, aber die Leitungen müssen bezahlt werden, wo das Wasser fließt. Und da hat er sich damit gemeint. Das heißt, das Kapitel des Geldes im Reiche Gottes ist etwas Furchtbares. Das ist etwas, das man letztendlich nicht unterschätzen darf. Ich zeige nachher Beispiele. Im 1. Timotheusbrief und auch im 2. Timotheusbrief wären ja wesentliche Dinge einem jungen Mitarbeiter des Paulus nahegebracht. Und in 2. Timotheus 3 schreibt er über die Endzeit. Über die letzte Zeit, die Zeit des Endes vor der Wiederkunft Jesu. Und er sagt zu Timotheus, das aber sollst du wissen, dass in den letzten Tagen schlimme Zeiten eintreten werden. Und hier steht dasselbe griechische Wort, das benutzt wird für die besessenen Gadarener. Damit sagt die Bibel praktisch, es werden Zustände herrschen in dieser Welt wie bei Besessenheit. Jetzt erklärt er das, sagt, denn die Menschen werden sich selber lieben, geldgierig sein, prahlerisch, überheblich, lästerer, den Eltern ungehorsam, undankbar, unheilig und so weiter. Und da kommt ein ganz entscheidender Punkt. Er sagt, die Menschen werden sich selbst lieben und als nächstes kommt, sie werden geldgierig sein. Da steht im Grundtext wieder das Wort für lieben, und zwar für seelisch liebhaben, mit der Seele umklammern. Damit haben wir ein Problem. Die Bibel teilt uns jetzt mit, dass in der Endzeit das Problem des Mammons und der Geldliebe eine ungeheure Rolle spielt. Wisst ihr, ich weiß das aus berufenem Munde von einem Mann, der da selber dabei war, wo einer dieser schwärmerischen Prediger aus Amerika eine Veranstaltung hielt. Er hat den Leuten weisgemacht, wenn sie ihr Geld in einen Umschlag hineinstecken und ihr Gebetsanliegen vorne mit Kugelschreiber darauf schreiben, dann würde er als der große Gesalbte Gottes für diese Anliegen beten. Und der Mann, der das miterlebt hat, was hier passiert ist, ist dann aus dieser Bewegung ausgestiegen, weil er war völlig erschüttert. Dieser Prediger kam mit seinen Mitarbeitern, hat die Umschläge aufgerissen, das Geld herausgenommen und hat die Gebetsanliegen in den Dreck dieser Halle geworfen. Ich habe so viele Dinge im Reich Gottes gesehen, wo betrogen wurde, auch im Reich Gottes unter dem Namen Jesu, dass ich mich fast schäme, das überhaupt zu erzählen. Und ich möchte hier zuerst ein ganz klares geistliches Statement abgeben, also eine Einschätzung, wie der lebendige Gott handelt. Und da können Sie jetzt sagen, dass du hast gut reden. Aber ich sage es ganz vorsichtig. Wenn der lebendige Gott einen Auftrag erteilt an irgendjemand, ohne Ansehen der Person, dann zahlt er auch. Sie versteht, was ich meine. Dann zahlt er auch. Wenn er nicht zahlt, dann müssen wir vorsichtig sein und fragen, hat er den Auftrag erteilt? Und ich bin tief überzeugt, wenn alle Gläubigen nach diesen Methoden vorgehen würden und so vorm lebendigen Gott stehen würden, dann würden manche Missionswerke eingehen. Dann würden manche Bewegungen verschwinden von der geistlichen Landschaft. Dann würde viel Elend im Reich Gottes nicht mehr geschehen. Ich möchte ein Gegenbeispiel erzählen. Das eine war das Beispiel mit diesen Gebetsanliegen, die lästerlicherweise, das ist eine Versuchung Gottes, so etwas zu tun, Leute Gebet zu versprechen und sie nur abzukassieren und das Gebetsanliegen wegzuwerfen. Gegenbeispiel ist eine Frau der Heiligungsbewegung gewesen, die in der Schweiz ein Missionswerk hatte. Und die Leute kamen zu ihr, sie war mal ein blühendes Mädchen. Es wird beschrieben, sie war eine Schönheit. Und dann hat Gott, weil er ein Werkzeug sich zubereiten wollte, ist er hingegangen und hat der junge Frau eine Krankheit geschickt. Und diese junge Frau wurde innerhalb kürzester Zeit zu einer alten Frau. Aber sie hat nicht gehadert, sondern sie hat Gott dann von ganzem Herzen gedient. Und dann kamen die Leute zu ihr und haben sie gefragt: Du lebst aus Glauben, sie hatte ein Seelsorgeheim für Tod und Schwerkranke. Du betest doch sicher zum Herr Jesus und zu seinem Vater, dass du Geld bekommst. Und dann sagte diese Frau, völlig entsetzt: Nein, das wäre ja furchtbar, wenn ich beten würde. Und dann haben sie gefragt, ja, wie stellst du dir das dann vor? Dann hat sie etwas erklärt. Als ich das gelesen hatte, da bin ich blass geworden. Sie sagte, in Matthäus 6, Vers 33 und Folgevers steht, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles hinzugefügt werden. Ich habe nur die Aufgabe, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte nach dem Reich Gottes zu trachten und der Wille Gottes zu tun, und dann zahlt er. Entschuldigung, das ist ein Zweiformulierungssatz, viel schöner gesagt. Dann kommt der Rest, obwohl ich jetzt natürlich hier kein Gesetz draus machen möchte, sondern man darf gut auch für diese Dinge beten, das ist auch klar. Aber nur die zwei Gegenpole, einmal diese einfältige Frau, die völlig abhängig von Gott war, und auf der anderen Seite die amerikanischen Luxusprediger, die mit dem Flugzeug und mit dem amerikanischen Luxusschlitten umeinander fahren. Beides nennt sich Reich Gottes. Und irgendwo dazwischen sind wir, Anführungszeichen, die normalen Gläubigen. Und jetzt kommt das Problem angesichts dieser Situation, dass im Reich Gottes nicht viel besser zugeht, wie zum Beispiel in der Welt bezüglich des Geldes, müssen wir uns ernstlich fragen, wie sieht Gott Geld? Wie sieht Gott Geld? Was ist Geld? Wenn ich einen Geldbeutel kaufe, muss ich immer aufpassen, dass ich viele solche Fächer habe wegen diesen Karten. Du hast alles auf Karten. Diese Karte ist der Zugang zu meinem Auto, das ist nämlich mein Führerschein, das ist eine Karte. Um auf der Bank Geld abzuheben, habe ich eine Karte. Um bei der Krankenkasse bedient zu werden, habe ich eine Karte. Ich habe wegen allem eine Karte. Die Karten sind nur der Zugang zu einem Reservoir von Dienstleistungen, von Geld, von allem Möglichen. Ich habe natürlich auch noch einen Geldbeutel und da sind Scheine drin. Jetzt gerade ist nur ein 5-Euro-Schein drin, aber das reicht. Das ist Spielgeld. Darf ich Ihnen als Insider der Branche und als Gläubiger einfach mitteilen, dass das Spielgeld ist. Das Geld gibt es nicht. Wir brauchen uns keine Illusion zu machen. Der Mammon dieser Welt ist ein Bluff. Ich erkläre Ihnen, wie das funktioniert. Zuerst banktechnisch, bevor wir die biblischen Befunde uns ansehen, was Gott will. Wenn Sie mir auf der Bank 100.000 Euro bringen, dann wäre nach Adam Riese mathematisch 100.000 Euro da, die ich dann als Bank wieder ausleihen könnte. Nun sagt der deutsche Staat, um die Sparer zu schützen, braucht man eine sogenannte Mindestreserve. Das wechselt auch manchmal den Namen. Auf jeden Fall, er will einen Teil vom Geld auf der Seite. Maximal 20%. Gehen wir mal davon aus. Ich nehme jetzt 20% dieses Geldes auf die Seite. Die Bank hinterlegt es als Reserve. Dann hätte ich nach Adam Riese 80.000 Euro. Durch das normale, seriöse, nicht kriminelle, sondern legale Geldumlaufsystem passiert Folgendes. Ich kann diese 100.000, die Ursprungssumme, verfünffachen nur durch Umlauf. Und das ist legal, das ist in Ordnung. Das heißt zu Deutsch, wenn ich 500.000 Euro habe, dann sind 80.000 davon wirklich da und 420.000 sind eine Luftblase. Es gibt an der deutschen Börse sogenannte Puts und Calls. Das sind Formen der Spekulation, der Wette, ganz kurzfristige Geschäfte. Wenn man diese Geschäfte tätigt, dann kann man ungeheure Gewinne durch eine sogenannte Hebelwirkung erzeugen. Jetzt kommt ein Problem. Diese Gewinne, die ich durch solche Spekulationen erzeuge, die gibt es nicht, weil es nämlich kein Geld dafür gibt. Da wird ja nichts Bestehendes praktisch genommen, sondern da wird künstlich wird etwas erzeugt. Der ganze Zins, den ein normaler Bürger auf dem Sparbuch bekommt, gibt es nicht. Es gibt es nicht. Da ist kein Wert da. 1913 im Kaiserreich unter Kaiser Wilhelm II. Wäre der Zweite Weltkrieg nach circa 2 Wochen beendet gewesen, wenn sie kein Geld mehr gehabt hätten. Und in diesen geschichtlichen Abläufen ist dann irgendjemand auf die Idee gekommen, das Geld zu verändern. Und zwar früher war es so, für jede Reichsmark, die ich in der Tasche hatte, gab es dagegen einen Gegenwert in Silber oder Gold. Und dann hat man die Silber- und Golddeckung sukzessive im Laufe der Jahre völlig negiert, völlig abgeschafft. Und heute hast du von deinem Geld dahinter nur die Wirtschaftskraft. Das heißt, ich habe im Prinzip einen fiktiven Stoff, wo ich nicht sagen kann, was der morgen wert ist. Bekomme ich aus politischen Gründen zum Beispiel keine Aufträge mehr aus dem Land oder passiert im Nahen Osten Krieg und der Ölpreis explodiert, dann ist das alles von einem ganz anderen Wert, als wenn ich das seriös als Gold im Tresor liegen hätte. Und der Franzose ist hingegangen nach dem Krieg und hat dem Amerikaner jeden Dollar auf den Tisch gelegt, hat Gold dafür wollen aus Fort Knox. Und so ist das, die Deckung des Geldes verschwunden. Es ist ein fiktiver Wert entstanden, den man Geld nennt. Das ist ungefähr das Gleiche, wie wenn man einen Luftballon langsam aber sicher immer stärker aufbläst. Und irgendwann wird es einen Knall tun, und das Ding ist kaputt. Und dann wird die westliche Welt in Tränen zerfließen. Und dann wird ein Mann kommen, der die Welt retten wird. Dieser Mann wird ein System einführen, das auf diesen Karten und auf dem System dieser Karte und dieser Pins, dieser Kennzahlen basiert. Ich kann jetzt nur sagen, wie ich die biblischen Hintergründe beurteile. Er wird wohl hingehen und diese Karte zusammenführen. dann hat jeder von uns eine Karte. Das ist der Personalausweis, das ist der Dienstausweis, das ist die Krankenkassekarte, das ist die Bankkarte, das ist alles. Und dann werden die Leute beginnen, diese Karten zu stehlen. So ist der Mensch. Der Mensch ist ein geborener Mörder, Dieb, Verbrecher. Das steckt im Fleisch des Menschen drin. Und dann wird dieser wunderbare, neue, zukünftige, ich weiß nicht, ob er es gleich macht oder später, Weltherrscher hingehen und wird sagen, die Karten sind viel zu gefährlich, wir machen das individuell. Man macht einfach Folgendes, man macht dir deine Geheimzahl auf die Hand oder auf die Stirn per Laser unsichtbar und dein Geld ist völlig gesichert, weil deine Haut kann man dir nicht stehlen, in dem Sinne, würde zerstört werden. Und so wird dann Offenbarung 13 geschehen. Also ich sage es jetzt mal aus meiner Beurteilung, ob das genauso geschieht, weiß ich nicht, aber so sähe die Weiche derzeit aus. Und das heißt dann in Vers 16 vor Offenbarung 13, und es bewirkt, dass allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen, den Freien und den Knechten ein Mahlzeichen gegeben wird auf ihre rechte Hand und auf ihre Stirn. Und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, als nur der, welcher das Mahlzeichen hat. Eins, Mahlzeichen. Oder den Namen des Tieres, Nummer zwei. Oder die Zahl seines Namens, das wäre dann die PIN. Also es gibt drei Dinge, das muss man immer sehen. Man redet immer bloß vom Mahlzeichen. Die Bibel sagt ganz klar, es geht ums Mahlzeichen, um den Namen des Tieres oder um die Zahl. Eins von den drei brauche ich. Und die Bibel sagt, sonst kannst du nicht mehr kaufen oder verkaufen. Und er sagt, du kannst es berechnen, weil es ist die Zahl eines Menschen und die Zahl ist 666. Interessanterweise steht in den alten Urtexten an dieser Stelle keine Zahl, sondern drei Buchstaben. Was sicher auch kein Zufall ist. Und der Zahlenwert dieser drei Buchstaben, wenn man sie zusammenzählt, gibt wieder 666. Wenn ich das jetzt sehe, dann kommt ja die Praxis, zu der wir jetzt gehen möchten. Ich habe jetzt nur ein kurzes Szenario aufgezeigt. Ja, was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt auf dieser Welt? Was mache ich mit meinen Sparkonten? Da kommen die Leute zu mir, als die erste Finanzkrise ging. Ich habe gar nicht gewusst, wie viele Gläubige sich fürs Geld interessieren. Und dann haben die mich angerufen. Was soll ich tun? Soll ich alles in die Mission geben? Soll ich ein Haus kaufen? Soll ich das Geld irgendwie anlegen? Soll ich es noch Amerika schaffe, soll ich es in die Schweiz tun, was soll ich tun? Da kam aus allen Ecken kam die Frage um Geld. Aber jetzt möchte ich etwas betonen. Wir Gläubige gehören nicht zu dieser Welt. Wir Gläubige haben die Aussage von Herrn Jesus, wenn man Gott wirklich ehrt und ihm dient, darf der Mammon keine Rolle spielen. Jetzt kommen wir langsam zu einem Punkt, wo es interessant wird. Ich überlege mir jetzt, ob ich zuerst das Geld aufzeigen soll, wie Gott es sieht, oder aufzeigen soll, was die Gläubigen tun. Ich sage es jetzt einmal vorsichtig. Wir sind in der Endzeit. 1948 ist der Staat Israel gegründet worden. Wir haben das große Zeichen des Feigenbaumes. 1967 ist die Altstadt von Jerusalem zurückerobert worden. Um 67 herum, 66, 67, 68 bis fast 1970, ist fast alles passiert, was endzeitlich relevant ist. Da wurde der erste Satellit hochgeschossen, mit dem man dann praktisch das, was heute üblich ist, Handys, Satelliten, Fernseher, Internet, das Ganze überhaupt erst ermöglicht hat. Die Satanskirche ist gegründet worden in den USA, die katholisch-charismatische Bewegung wurde gegründet, die Unmoral brach ein, indem dann in dieser Zeit zum Beispiel die Mary Quant, eine Engländerin, der Minirock erfunden hat. Es gab die Drogenwelle unter den Musikern, es kam die Okkultwelle, wo dann Lieder geschaffen wurden wie Sympathie für den Teufel und solche Dinge. Es kam alles in dieser Zeit. Man kann hier nachbohren. Ich könnte noch viele, viele Dinge nennen, die hier passiert sind, die furchterregend sind. Fast alles, was uns Gläubige heute nervt, ist aus dieser Zeit. Das heißt, wir haben Endzeit. Jetzt kommt das Problem. Entweder ich glaube der Bibel, dass wenn ich das sehe, dass das wie die Wehen sind und dass dann unsere Erlösung naht, ich mein Haupt erheben soll. Was heißt Haupt erheben? Heißt das, ich soll zum Himmel sehen? Was das Haupt erheben heißt, steht in 1. Mose 4 bei Kain und Abel, wo die Bibel ganz klar sagt, wenn du in Ordnung bist mit Gott, wenn du gut bist, wenn du sauber bist, dann erhebst du dein Haupt. Wenn du aber in Sünde lebst, dann geht dein Haupt nach unten. Haupterheber heißt, mit Gott und Menschen in Ordnung sein. Jetzt kommen wir zu dem zentralen Punkt. Wenn ich heute mit Gläubigen rede, dann stelle ich fest, dass da immer noch dieser Gedanke ist, wie wenn es noch 100.000 Jahre gehen würde, bis der Herr Jesus wiederkommt. Die Gläubigen richten sich auf dieser Erde sehr häuslich ein. Sie tun, wie wenn sie hier voll bis in alle Ewigkeit leben würden. Und sie tun das mit Geld. Ich habe Erlebnisse mit meinem alten Pietistenvater. Es war der, ich sag mal so, der Kopf der Stunde bei uns in Albstadt und ich bin der Freund der Kinder gewesen, seiner Söhne. Wir haben zusammen einen Jugendkreis gehabt. Und dieser Mann hatte ja Buchhandlung, evangelische Buchhandlung in Albstadt, in Taifingen. Und der hatte ein uraltes Holzfachwerkhaus, ziemlich gammelig, muss ich ehrlich sagen. Und irgendwann haben die Kinder und auch die Verwandten ihn überzeugt, dass er das Haus renoviert. Er hat es dann gemacht und hat einen relativ modernen Stahlbetonbau hingestellt. Und irgendwann habe ich den Sohn besucht und dann habe ich den Papa auch besucht. Und da sitzt er da sehr nachdenklich auf dem Sofa. Und ja gut, so ist man halt als Mensch, man will ja höflich sein und da machst du auch die Komplimente, es ist schön gelungen und so. Der Mensch ist ja schon ein Heuchler, gell? Das brauchen wir nicht. Nicht verhehlen. Ja, viele unserer Floskeln, unserer Höflichkeit sind Heuchelei, das muss man ganz klar sagen. Wenn ich bloß überlege, wie viele Briefe ich auf der Bank unterschrieben habe, wo drauf stand mit freundlichen Grüßen, der Inhalt war gar nicht freundlich. Wenn ich draufgeschrieben hätte mit unfreundlichen Grüßen, hätte ich das wohl getroffen. Nee, aber dann sagt der alte Vater zu mir, ja, aber es ist ein Problem. Dann sage ich, welches? Dann sagt er, jetzt will man nicht mehr gehen. Habe mich getroffen wie ein Keuleschlag. Er hat gesagt, wo ich die alte Hütte hatte, da war ich bereit, wenn Gott mich ruft, zu gehen. Und jetzt ist es so schön, jetzt willst du nicht mehr gehen. Dieses Thema hat in sich einen Kern, dass wir Gläubige überlegen müssen, was sollen wir tun? Wie wollen wir leben in dieser Welt? Was haben wir für Ziele? Was haben wir für Erwartungen? Ich habe die Biografie von Watchman Nee gelesen. Ich war völlig schockiert. Die hatten ähnliche Situationen wie wir in China. Und als dann die kommunistische Walze kam, da war der Großteil dieser Gemeinde, der kleinen Herde und auch der Prediger und auch ein Watchman Nee waren nicht vorbereitet. Und die sind überrollt worden. Und die Folge davon war, dass aus dieser blühenden Gemeinde, die man uns ja heute noch als Vorbild darstellt, plötzlich die Verräter aufgestanden sind. Ich war schockiert. Ich habe es von Kinnear gelesen, der das sehr deutlich und sehr, sagen wir, ungeschönt mitteilt. Dann sind die Verräter aufgestanden. Und es ging auch bei Watchman Nee um Geld. Er hat in der Fabrik seines Bruders mitgearbeitet. Wenn er das gelassen hätte, hätten die Kommunisten nicht so schnell bekommen. Wisst ihr, es gibt viele Dinge, die sind normal, die sind harmlos. Wir brauchen Geld, wir brauchen, ich sage es, einen gewissen Standard, um hierher zu kommen, zum Beispiel, um mit dem Auto herzufahren oder mit dem Zug. Wir brauchen das, um hier die Freizeit zu bezahlen. Wir brauchen das, dass man hier Essen kochen kann. Das ist alles okay. Das ist alles das normale Leben. Aber die Frage ist wirklich, wo beginnt die Grenze zwischen Geld als normales Lebensbedürfnis und zwischen Mammon? Wenn der Paulus sagt, wenn du Nahrung und Kleidung hast, dann lass dir genügen. Wo ist dann die Grenze zum Mammon? Auch für Gemeinden. Wenn man das sieht, dann muss man sich fragen, wie sieht jetzt Gott eigentlich Geld? Wie sieht Gott Geld? Ich sage mal vorab, das Ergebnis eines tiefen Bibelstudiums, Gott selber, außer dass man Ware tauscht, akzeptiert in der Bibel nur zwei Arten von Währung, Gold und Silber. Das heißt, das, was wir haben, Papiergeld und vor allem fiktives Geld, das nur auf Konto rumschwirrt und das vollkommen undefiniert ist, ist in der Augen Gottes gar kein Geld. Das ist ein Nichts. Das ist das Produkt eines kranken, sündhaften menschlichen Gehirns. Das muss man einfach so ehrlich sagen. Ich brauche trotzdem so Spielgeld in meinem Geldbeutel, sonst kann ich das nächste Mal an der Tankstelle nicht tanken. Also muss ich mich einigen mit dieser Welt. Aber die Frage ist, wie? Wie geht es jetzt mit dem Geld? Lasst uns mal einfach die Heilige Schrift untersuchen, was Gott zum Geld sagt und wie er erwartet, wie Gläubige reagieren sollen angesichts diesem Hintergrund. Da kommen natürlich die Leute zu mir und sagen, ja, wie endet das? Ich weiß es nicht. Wenn mich jetzt jemand fragt, du musst doch sagen können, wie lange hält diese Seifenblase noch? Wie lange habe ich noch Zeit, ein paar Sachen zu verwirklichen? Da muss ich sagen, ich weiß es nicht. Die kann heute Nacht kaputt gehen. Die kann noch 10 Jahre halten. Ich weiß nicht, wann der Herr Jesus wiederkommt. Und von dem hängt es ja ab, wann der Antichrist auftreten wird. Weil 2. Thessalonicher 2, trotz aller Entrückungslehren, sagt klipp und klar, dass der Herr Jesus nicht wiederkommen kann, bevor der Antichrist geoffenbart ist. Von daher werden wir mit dem noch massiv zu tun haben. Wir werden in diese Phase noch hineinkommen. Und ich schließe nicht aus, dass wir uns noch sehr massiv mit dem Thema Geld im Sinne von, wie kann ich in dieser Welt noch überleben angesichts dieser antichristlichen Zustände, dass wir uns hier auseinandersetzen müssen. Was jetzt ja so weit weg ist. Also hier in 1. Mose 2, Vers 11, teilt die Bibel mit, das ist schon interessant. Noch im Garten Eden. Der erste heißt Pison, das ist der, welcher das ganze Land Havila umfließt, wo das Gold ist. Also Gott teilt sofort mit, das ist Gold. Gott akzeptiert Gold als Währung. 1. Mose 13, Vers 2. Abraham war sehr reich geworden an Vieh, Silber und Gold. Also Sachwerte, Silber, Gold. Es sind die Dinge, die die Bibel als Wert bezeichnet und sagt, das ist Reichtum. Sachwerte, Silber, Gold. Kein Girokonto. Kein Wertpapierfonds. Keine Wertpapiere. Kein fiktives Geld. Keine Aktie. Keine Spekulation. Das ist Erfindung der Menschen. Bei Gott gilt Sachwert, Gold, Silber. Aus. Hiob 31, 24. Alle diese biblischen Befunde gehen in etwa in dieselbe Richtung. Da sagt Hiob, habe ich mein Vertrauen je auf Gold gesetzt und zum Feingold gesagt, sei du meine Zuversicht? Und jetzt kommen wir schon zu dem Punkt, obwohl die Bibel sagt, Sachwerte Gold, Silber ist der Wert, den Gott anerkennt, sagt Hiob, es ist falsch, sein Vertrauen auf diese Dinge zu setzen. Der Mammon ist grundsätzlich falsch, dass man darauf vertraut. Paulus sagt zum Beispiel, ich habe gelernt, arm zu sein. Ich habe gelernt, reich zu sein. Was will er damit sagen? Ich, Philipper 4, 13. Es gelingt ihm praktisch durch den, der mich stark macht, Christus. Das heißt, die Bibel sagt, dass der Herr Jesus in meinem Herzen die Herrschaft hat über mein Leben, über das Geld, über meine Finanzen, über meine Situation, auch über das, wie ich lebe. In dieser Welt. Das ist das Entscheidende. Das Geld und auch die Werte ist völlig zweitrangig. Spielt ja schon mal gar keine Rolle. 1. Timotheus 6, beginnend ab Vers 9, ist ja interessant, wie Paulus seine Mitarbeiter, insbesondere Timotheus, der ja sein, ich sag's mal, Zögling war, was er ihm sagt. Denn die, welche reich werden wollen, fallen in Versuchung und Fallstricke. Und viele törichte und schädliche Begierden, welche die Menschen in Untergang und Verderben stürzen. Denn die Geldgier, da steht im Grundtext wieder die Geldliebe, ist eine Wurzel alles Bösen. Etliche, die sich ihr hingegeben haben, sind vom Glauben abgeirrt und haben sich selbst viel Schmerzen verursacht. Also er sagt hier, der Besitz, das Geld und das Streben nach mehr ist ein Fallstrick. Und letztendlich hat man manchmal nur die Wahl zu sagen, geistlich gesegnet oder irdisch gesegnet. Hü oder hot, entweder oder. Nicht immer. Manchmal lässt Gott es auch zusammenfallen. Er ist souverän, er macht, was er will. Aber vom Grundsatz her muss man aufpassen.
Und ich habe festgestellt, im Laufe vieler, vieler Jahre des Dienstes im Reich Gottes, dass es eine Krankheit der Gläubigen gibt, die alle anderen Krankheiten, auch geistlichen Krankheiten, bei weitem überragt. Das ist das, was, wenn ich es richtig im Kopf habe, im Judasbrief steht: Das sind Unzufriedene, die mit ihrem Schicksal hadern. Ich bin doch ein Fremdling auf dieser Erde. Wenn ich Nahrung und Kleidung habe, dann ist doch in Ordnung. Wenn ich eine Bibel habe, was man ja lange im Osten nicht hatte, dann bin ich doch ein Gesegneter des Herrn, bin ich doch ein glücklicher Mensch. Wenn jetzt ein Mensch sein ganzes Lebensglück auf der Beziehung, dass er einen Erlöser hat, der Herr Jesus, der aus den Toten auferstanden ist, der für meine Sünde bezahlt hat, der mich mit seinem Blut gewaschen hat, der mich wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung, der mich in den Leib Christi hineingefügt hat, dass er das Ein und Alles ist und dass der auch für mich der Eintritt ins Reich Gottes, in den Himmel ist. Und das ist doch das wunderbar. Und jetzt sagt die Bibel klipp und klar, wenn du beginnst, diese Dinge herabzusetzen und die irdischen Dinge, Wohlstand, Reichtum, mehr haben, besser haben, favoritisierst, dass das der Favorit ist in deinem Leben, dann wirst du in Versuchung und Fallstricke kommen. Wisst ihr, der Herr Jesus hat nicht umsonst im Vater Unser das Gebet so formuliert, dass er sagt, und führe uns nicht in Versuchung. Er betet zu seinem Vater, führe uns nicht in Versuchung. Wer führt denn in Versuchung? In Versuchung führt der lebendige Gott. Der Herr Jesus wird durch den Heiligen Geist in Matthäus 4 und in Lukas 4 in die Wüste, in die Anfechtung des Teufels geführt. Das heißt, Gott setzt mich, um mich zu prüfen, der Anfechtung aus. Prüfen tut natürlich der Teufel. Anfechten tut der Teufel. Die Versuchung kommt immer von Satan, weil Gott ist unversucht vom Bösen und wird nie etwas Böses tun. Aber er lässt es zu, dass ich in Versuchung geführt werde. Und wenn ich hier die Prioritäten in meinem Leben nicht sauber gesetzt habe, dass der Herr Jesus die Nummer 1 ist in meinem Herzen und dass die Erlösung, dass ich mit Menschen und Gott in Ordnung bin, Friede mit Gott, das Höchste ist in meinem Herzen, dass das höchste Gut, das ich besitze, keine Bibel ist, die in meinen Händen ist. Wenn das abbaut und das andere wird stärker, dann habe ich ein Problem. Dann kann es sein, dass ich in Fallstricke und in Versuchungen gerate, und dass der Mammon mir zum Fallstrick wird. Und dann gibt es eben die Möglichkeit, dass Gott mich in Versuchung führen muss, um mir das auszutreiben. Und dann unter Umständen bekommt der Teufel das Recht, mich anzugreifen, wo er vorher das Recht nicht hatte. Wisst ihr, und diese Zusammenhänge sieht man oft nicht. Wisst ihr, ich komme zu Leuten, die im Osten unter der Verfolgung waren. Eine Schwester von uns, die ist sehr... Oder ein Sohn von einem alten Bruder, der hat einen großen Humor. Er hat eine Schwester von uns geheiratet und die Schwester war nicht unvermögend. Und dann hat sie, ich bin kein Automann, aber ich glaube, es war ein Mercedes A-Klasse, haben sie ein Auto gekauft. Das alte Ehepaar, der mit 50 oder 60 geheiratet. Und dann sagt sie so zu dem Vater, der aus dem Osten kam: Vater, im Osten hattest du nicht mal einen Esel und jetzt fährst du Mercedes. Ich sage jetzt nichts dagegen, dass das Ehepaar das Auto gekauft hat, aber ich sage es einmal vorsichtig. Wir müssen ganz klar sagen, war der Mann weniger glücklich, als er im Osten auf einem Esel geritten ist und manchmal nicht wusste, wie er sein Leben fristet? Hat der Herr Jesus im Herzen gehabt, war gerettet? Ist er jetzt glücklicher mit seinem Wohlstand? Oder ist wie bei meinem pietistischen Vater, jetzt will man nicht mehr gehen, jetzt will man gar nicht in die Ewigkeit? Jetzt hat man was zu verlieren? Denn da fängt es an, ans Eingemachte zu gehen. Wir dürfen etwas nicht vergessen, dass der Teufel mal Jesus in der Versuchung in Matthäus 4 und in Lukas 4 die Reiche dieser Welt anbietet. Das heißt der Reichtum, die Macht. Und die alten Brüder haben mir als ganz junger, frisch bekehrter Kerle, ein richtiger junger Bursche, wir haben sie eingebläut. Und haben gesagt, Karl Hermann, pass auf. Sie haben es der andere auch gesagt, also wir Brüder wussten das. Der Gläubige fällt an drei Dingen: Geld, Ehre und das andere Geschlecht. Er hat gesagt, passt auf, ihr junger Kerle, wenn es um Geld geht. Passt auf, wenn es letztendlich um Ehre geht, und passt auf, wenn es ums andere Geschlecht geht. Und ich habe gemeint, der Fall ist sehr, ich fange jetzt von hinten an, weil die Männer an die Frau Seelsorger getrieben haben. Da sind sie gefallen, nicht bloß einer. Ich habe gesehen, wie Gläubige, die glasklar gestanden sind, wegen der Ehre alles verraten oder was verraten. Sie haben sich selber verkauft um der Ehre willen. Und ich habe gesehen, wie das Geld eine Rolle spielt im Reich Gottes. Wie Brüder, die Gott dienen wollten, von ganzem Herzen, wie sie begonnen haben zu betrügen. Alles erlebt. Ich habe mal einen ganz großen Mann der schwärmerischen Szene des Reiches Gottes erlebt. Er kam zufällig auf unsere Bank und hat ein Geschäft gemacht. Und er hat nicht gewusst, dass ich ihn kenne. Und dann habe ich ihn sein Geschäft abwickeln lassen und dann habe ich plötzlich festgestellt, dieser Mann, der vor Freundlichkeit, vor Salbung, in Anführungszeichen war ja falsche Salbung, der vor Süßlichkeit und vor Seligkeit übergeflossen ist, sodass die Leute ihm zu Füßen lagen, der stand plötzlich vor mir und das war so ein ganz anderer Mensch. Ein knallharter Geschäftsmann. Da war keine Süßlichkeit, da war keine Freundlichkeit, da war kein Lächeln, da war kein frommes Getue mehr, da war eiskaltes Geschäftsgebaren. Wo wir fertig waren, konnte ich es mir nicht verkneifen und habe gesagt, Entschuldigung, ich kenne Sie. Sie sind doch der Leiter vom Missionswerk und habe es nicht den Namen gesagt, habe dann gesagt, wo ich hingehe. Es war wie wenn der Blitz eingeschlagen hätte. Auch im Reich Gottes ist das Geld ein Problem. Josua 7,21 beschreibt etwas. Und jetzt kommen wir zu einem ganz, ganz kitzligen Punkt. 1. Johannes 2, Vers 15 bis 17 sagt, die Gefahren der Gläubigen sind die Augenlust, die Fleischeslust und das hochfertige Leben. Achan verdirbt seine Familie, geht unter, muss sterben samt seiner Familie. Warum? Er stiehlt von dem Gebannten einen babylonischen Mantel und Gold und ähnliches. Und dann am Schluss, als man ihn fragt, sagt er, ich sah das alles. Augenlust. Ich muss aufpassen, was ich will. Ich hatte eine Phase, wo ich mich geschämt habe, wenn in meinem Auto Rost war. Die ist vorbei. Ich schäme mich nicht mehr. Im Gegenteil. Was ich vielleicht noch mache, um kein ganz großes Ärgernis zu bieten, ich spritze mal Lack direkt auf der Rost drauf. Das sieht man aber trotzdem. Es sieht halt dann nichts mehr so aus. Aber muss ich einen bestimmten Wohlstand zur Schau stellen als Gläubiger, dass ich als Prediger akzeptiert werde? Ich ziehe auch den Anzug nur an, weil es in unseren Kreisen halt so üblich ist, dass der, wo am Sonntag predigt, das einen Anzug anzieht. Wisst ihr, die Frage ist, was treibt mein Herz um? Was geht in dem Kopf vor wegen Wohlstand, wegen Reichtum, wegen Geld oder wie der Achern? Was sind da für heimliche Gelüste? Jakobus 5. Der ja ein sehr direkter Mann war, sagt, wohlan nun ihr Reichen weint und heult über das Elend, das über euch kommt. Euer Reichtum ist verfault und eure Kleider sind zum Mottenfraß geworden. Euer Gold und Silber ist verrostet, euer Rost wird gegen euch Zeugnis ablegen und euer Fleisch fressen wie Feuer. Ihr habt Schätze gesammelt in den letzten Tagen. Siehe, der Lohn der Arbeiter, die euch die Felder abgemäht haben und so weiter und so weiter. Er sagt hier, letztendlich, dein Umgang mit dem Geld wird dir zur Falle. Der wird zur Falle. Wisst ihr, und ich sage es mal so, was ich im Reich Gottes mit Geld gesehen habe, ich möchte es lieber nicht erzählen. Ich könnte jetzt euch ein paar Geschichten erzählen, die sind so elend, so dreckig, so unmöglich, dass ich lieber darauf verzichte. Es waren oft Leute, die einen großen Namen hatten. Ich wäre dankbar, wenn ich manche Sache nicht gesehen hätte. Weil, ich sage es mal so, manchmal traurig ich der Zeit nach, wo ich noch Illusion übers Reich Gottes hatte und geglaubt habe, oh, ist das schön. ich bin heute kein sehr angenehmer Mensch mehr, ich bin misstrauisch. Wenn ich nur das geringste dieser Signale sehe, geht bei mir schon innerlich die Jalousie runter. 1. Korinther 6, da sagt die Bibel, sündekatalogisch, einer der berühmten Sünderkataloge außer 1. Römer 1, Vers 18 und folgende, und 1. Korinther 6, ab Vers 19, die große Sünderkataloge. Wisst ihr nicht, dass Ungerechte das Reich Gottes nicht erben werden? Irrt euch nicht, weder Unzüchtige, noch Götzendiener, weder Ehebrecher, Weichlinge, noch Knabengender, weder Diebe, noch Habsüchtige. Wisst ihr, bei den anderen ist uns doch klar, da haben wir das ewige Leben mit dem gefährdet. Aber da steht Habsüchtige. Es ist interessant, in einer Gemeinde, und ich bin jetzt seit 1975 in Gemeindearbeit tätig, es ist interessant, wenn du in der Gemeinde irgendetwas hast, jetzt sagen wir mal so, das sind, machen wir es einfach, 50 Leute und du hast etwas zum Abgeben und es sind bloß 20 Exemplare da. Und du sagst, wer will, kann es sich nehmen. Es ist hochinteressant, wie die Leute sich benehmen. Ja, gell, ihr lacht, aber Entschuldigung, da kommen mir manchmal die Tränen, was ich da sehe. Da kommt plötzlich, meine Frau lacht jetzt auch, wegen mir, ist mir schon klar, warum. Sie sagt, mit dir Zug zu fahren ist unmöglich, weil ich bin 11 Jahre lang jeden Tag von Stuttgart nach Albstadt, von Albstadt nach Stuttgart mit dem Zug gefahren und da entwickelst du so eine gewisse, wie soll ich sagen, Technik, dass du schnell in den Zug reinkommst und deinen Platz kriegst. Und sie sagt, ich schäme mich jedes Mal, wenn ich mit dir Zug fahre, wie du da rangehst. Und aber genauso ist es eben bei den anderen Dingen. Da kommen die Leute dann plötzlich und dann kennst du sie nicht mehr. Dann sind diese frommen Leute plötzlich Tiere, Entschuldigung, die Instinkt haben, einen Jagdinstinkt, dass sie nicht noch die Kralle zeigen, das ist alles. Ich übertreibe nicht. Wisst ihr, da passieren Dinge. Ich habe mich schon so geschämt im Reiche Gottes, dass ich sage, ist denn die Gier nach diesem Zeug, ist denn das alles so wichtig? Uns haben wir noch beigebracht, ich habe mir das auf der Bank abgewöhnen müssen, wenn wir da waren, und wir hatten einen Bereichsleiter, der geizig war, da saßen da vielleicht 20 Mann und das hat 12 Butterbrezeln gehabt, wenn es dumm ging. Manchmal hat es auch gereicht, also wenn es dumm ging, hat es einfach nicht gereicht. Und da als Gläubiger war es für dich klar, du bist der Letzte, der hier das Erste ergreift. Du wirst erst zugreifen, wenn noch was übrig ist. Das war für uns noch klar. Das ist heute nicht mehr so klar im Reich Gottes. Das, was die Bibel Habgier nennt, ob es da um Geld geht, um Besitz. Mammon ist nicht nur Geld, sondern Mammon ist einfach Besitz. Das ergreift manchmal einen Gläubiger. Und zwar, das ist nichts anderes, als dass der Gläubige, der im Geiste wandelt, ins Fleisch fällt. Und wisst ihr, was rauskommt, wenn man ins Fleisch fällt? Meine Frau hat einmal zu mir gesagt, nachts um 10:30 hat mir ein Bruder angerufen von der Gemeinde. Und der hat mir etwas erzählt, es war schlimm in der Gemeinde und da bin ich explodiert. Ich bin explodiert am Telefon. Wo ich aufgelegt habe, sagt meine Frau, so, jetzt wissen deine Brüder endlich, wie du bist. Ihr versteht. Wisst ihr, und ich habe halt das Problem, dass die Gläubigen in ihrer Überfrömmigkeit über diese Dinge nicht reden. Sie geben es auch nicht zu. Wenn ich es dann erzähle, dann sind sie peinlich berührt. Das ist auch so. Wobei ich immer die Regel der Ausnahme kenne. Ich habe auch Gläubige, die das nicht tun. Möchte ich auch betonen. Aber ich möchte es nur zum Ausdruck bringen. Das reiche, westliche, ich sage es mal, Publikum, auch im Reiche Gottes, muss aufpassen, dass das, was wirklich vor Bibel her wichtig ist, nämlich der geistliche Besitz, gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus, dass das entscheidend ist, dass das mein Herz prägt und nicht die Dinge drumherum. Ich sage es mal vorsichtig. In Matthäus 6, als der Jesus über diese Dinge redet, über das Reich Gottes, sagt er etwas, Ihr sollt euch nicht Schätze sammeln auf Erden, wo die Motten und der Rost sie fressen, wo die Diebe nachgraben und stehlen. Sammelt euch vielmehr Schätze im Himmel, wo weder die Motten noch der Rost sie fressen, wo die Diebe nicht nachgraben und stehlen. Jetzt kommt der entscheidende Satz. Jetzt sind wir wieder bei der Frage Gold, Silber, Mammon oder Gott. Denn wo euer Schatz ist, da wird auch euer Herz sein. Nochmals, dass man uns richtig versteht. Ich bin kein Schwärmer. Ich brauche ein Bett. Ich brauche ein Auto. Ich brauche etwas. Ich brauche, um zu leben, ganz normale Dinge. Folglich muss man arbeiten mit den Händen. Das habe ich 41 Jahre gemacht. Muss einfach sein Lebensunterhalt beschreiben und lebt normal in dieser Welt. Da ist kein großer Unterschied zwischen mir und meinem Nachbarn. Mein Nachbar hat schon zu mir gesagt: Was denkst denn du? Hast du einen anderen Gott wie ich? Weil er hat ja gesagt, ich lebe auch normal, wie er. Aber ich behaupte, ich habe das Richtige und er das Falsche. Und das hat ihn wohl geärgert. Aber jetzt kommt halt das Problem. Bei der Voraussetzung, dass wir ganz normal in dieser Welt leben, wie gehen wir mit Gold, Silber, Mammon, mit Geld um? Wisst ihr, ich weiß das, dass es Missionswerke gibt, die sagen ihre Leute, jetzt passt auf. Das Reich Gottes sollst du als Nummer eins halten. Wenn du stirbst, dann bedenke uns in deinem Testament. Und dann geht so alte Oma hin und schreibt in ihrem Testament, dass dann das Missionswerk das Haus kriegt. Und das sind die Kinder, die jahrelang hier mitgekämpft haben in der Familie, dass sie überhaupt so weit kam und geht leer aus. Und was denkt ihr, was da für eine Ehre aufs Reich Gottes kommt? Wisst ihr, da fängt's an. Da muss ich doch hingehen als Mensch, der Gott dient und nicht dem Mammon. Ich mache es mal ganz praktisch. Dann gehe ich hin und sage zu der Oma, nein. Wenn sie dann wiederkommt, sage ich vielleicht nochmals nein. Und wenn sie dann irgendwann keine Ruhe gibt, dann sage ich, Oma, wir machen das ganz einfach. Wir zwei gehen jetzt zu deinen Kindern. Wir setzen uns mit deiner ganzen Familie zusammen und dann sagst du nochmals das Gleiche. Und ich sage euch, dass das nicht zustande kommen wird. Wie viele angesehene Missionswerke, die nach außen hin den Schein der Heiligkeit haben, tun das? Wie viele? Wisst ihr, da fängt es an im Reich Gottes mit Mammon. Man kann der Oma sagen, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Wenn du mir was zukommen lassen willst, dann wirst du mir anonym in der Briefkasten. Aber das wollen ja die Leute nicht, weil sie möchten ja die Ehre für das, was sie tun. Ihr versteht? Da fängt es doch an. Mammon hat auch mit Ehre zu tun. Da kommen Leute und die bereichern dir ganz formelle Kuvert, wo Geld drin ist. Dann muss ich sagen, warum tut ihr das? Die Bibel sagt doch, die Linke soll nicht wissen, was die Rechte tut. Wisst ihr, da merkst du, diese Grenzen sind vom Seelischen her schon lange überall überschritten. Geld, Ehre. Und da muss man dann fragen, was habe ich jetzt persönlich für Einstellung? Natürlich sagt die Bibel in 2. Korinther 9, Vers 7, Gott hat einen fröhlichen Gäber lieb, der wirklich fürs Reich Gottes etwas tut von ganzem Herzen. Aber gleichzeitig heißt es nicht, dass ich von ganzem Herzen, das habe ich einmal jahrelang gemacht, alles ist Reich Gottes reinpulvere und die Familie vernachlässige. Das habe ich bitter bezahlen müssen. Ist auch falsch. So, ich lebe vernünftig in dieser Welt. Und die Bibel sagt ja auch nicht, was ich geben soll. Sie sagt ganz klar, alles gehört Gott. Aber sie sagt was ganz anderes. Paulus sagte Korinther, je nach Gedeihen legt ein. Wenn ich jetzt wirklich übrig habe und ich das von ganzem fröhlichem Herzen Gott gibt, dann ist es in Ordnung. Aber es darf nicht sein, dass ich mein normales Leben, meine Familie und alles gefährde. Man hat mich einmal mit einem Mann bekannt gemacht, dem ich helfen durfte, aus den schwärmerischen Kreisen herauszukommen. Und dann stand ich einmal neben ihm als ein, wie soll ich sagen, ein bisschen neugieriger Mensch, hat ihn gelöchert. Wie war denn das, als du in diesen Verführungen warst? Und dann hat er ihn gefragt, hattest du Gaben? Also Geistesgaben. Hattest du Gaben? Und der Mann war ein Österreicher, der hat weiß nicht, Johannes, ob du ihn gekannt hast. Ich muss mal mit dir unter vier Augen reden. Auf jeden Fall hat der sehr schlagfertig. Der hat dann gesagt, nein, Ausgaben. damit wollte er zum Ausdruck bringen, was ich von diesem Missionswerk her weiß, sie haben die Leute ausgenommen. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu dem, Mammon, Gold, Silber, Geld. Gott akzeptiert nur echte Werte. Und jetzt kommt das Problem. Ich habe auch mit Aktien spekuliert. Irgendwann ist mir das als junger Gläubiger klar geworden, dass es vor Gott nicht in Ordnung ist. Und ich weiß nicht einmal, wer es geholt hat. Dann habe ich mein ganzes Zeugs, das ich hatte, habe ich noch gebetet, habe gesagt, Herr, ich tue das Gelübde, ich verspreche, ich höre auf. Aber ich habe jetzt gerade einen riesen Verlust gehabt. Hier, für mich, für meine Verhältnisse riesig. Für manche wäre es nicht riesig gewesen. Sag, hilf mir, dass ich den Verlust ausgleiche. Das ist mir gelungen innerhalb kurzer Zeit. Ich hatte dann einen Verlust von zwei D-Mark. Ich denke, das kannst du verkraften. Dann bin ich hingegangen und habe diese Pappendeckelschachtel genommen und habe mein ganzes Aktienzeugs da reingepackt und habe zur Bank oben, da gab es so eine Klappe zum Aufklappen, da habe ich es reingeworfen und zugemacht. Ich weiß nicht einmal, wer es geholt hat. Mir ist das klar geworden, du bist als Gläubiger in einer anderen Ebene. Du bist wieder geboren, du bist gerettet, du bist gewaschen im Blut Jesu, du hast ein anderes Niveau, du hast ein anderes Verhältnis zum Geld. Du hast es nicht nötig zu spekulieren. Wenn dir Gott etwas geben will, dann gibt er dir es. Und wenn er dir es nicht gibt, dann hast du nicht nachzuhelfen. Versteht ihr? Dich darf nicht nachhelfen. Wolz hat einmal ein Prediger gepredigt, hat gesagt, und es gibt Gläubige, die dienen der Göttin Fortuna, indem sie Lotto spielen. Wenn Gott mir etwas nicht geben will, dann will er mir es nicht geben. Ich bin ein Glied im Leib Jesu. Was sagt Paulus? Ein Sklave Jesu Christi. Aus. Entschuldigung, Gott will es mir nicht geben und ich will es. Wer hat jetzt recht? Wer darf jetzt handeln? Ist es nicht 100-mal richtiger, das Haupt zu senken und zu sagen, dein, so wie es im Haggai 2, Vers 8 steht, dein ist Silber und Gold. Wenn du mir es geben willst, gib es mir. Wenn du mir es nicht geben willst, dein Name sei geehrt, dass ich einfach mich vor Gott beuge und akzeptiere, was er in meinem Leben tut, dass ich zeige, dass ich ein wirklicher Sklave Jesu Christi bin und nicht ein Schwätzer. Wisst ihr, da kommen wir an das Eingemachte. Und ihr kennt die Geschichte aus Markus 12, wo der Herr Jesus vorm Gotteskasten sitzt und dann sieht, wie sie alle einwerfen. Wohl auch so einwerfen, dass man sieht, was reinkommt. Und wie diese Witwe wohl unter größter Qualen ihr Schärflein, eine ganz kleine Münze im Heiligen Land, reinwirft. Und der sagt, die hat mehr gegeben wie jeder andere. Sie hat ihren ganzen Lebensunterhalt für einen Tag Gott geopfert. Dieses Opfer ist angenehm. Wisst ihr, dass wir unser Leben, auch bezüglich Geld, Wohlstand, was wir wollen, was wir erreichen möchten, wo wir unzufrieden sind, dass wir Buße tun und es vor Gott leben und er entscheidet, was mit meinem Silber und was meinem Gold ist. Ich sage es nochmals, sein ist Silber und Gold. So steht es im Haggai 2, Vers 8. Sein ist Silber und Gold. Dass ich mich dem unterwerfe und sage, ich bin ein Sklave Jesu Christi, ich bin wiedergeboren. In der Sekunde, wie ich in den Leib Christi hineingetauft wurde, bin ich in die himmlischen Örter versetzt worden. Ich habe kein Recht mehr auf mein Leben. Mein Leben gehört dir. Mach mit mir, was du willst. Ich habe jetzt in Albstadt eine Verkündigung gehalten und da musste ich eine Stelle untersuchen im Jesaja 55, wo es heißt, meine Gedanken und meine Wege sind nicht eure Gedanken, nicht eure Wege. Und da war ich baff erstaunt, was der alte Schlachter, und ich habe das hebräische Wort nachgeschlagen. Das Wort geht wohl eher in die Richtung, wie es der alte Schlachter 1905 übersetzt hat. Und der hat in seiner Übersetzung den Mut gehabt zu schreiben, meine Wege sind nicht eure Wege und eure Pläne sind nicht meine Pläne. Er hat statt Gedanken Pläne geschrieben, um es plastisch zu machen. Das, was, nicht bloß die Gedanken, sondern das, was mich umtreibt, was ich will, was ich vorhabe. Bin ich jetzt ein Sklave Jesu Christi und ich habe aufgrund der eigenen Verkündigung, manchmal predigst du für dich selber, habe ich angefangen zu beten, Herr, was sind deine Pläne für mich? Ich gebe meine Pläne auf. Wir sind so auf dem hohen Ross, und wir glauben, unser Schädel muss absolut verwirklicht werden. Unser Dickkopf muss zum Ziele kommen, auch in finanziellen Dingen. Wenn es jetzt der Wille Gottes ist, dass ich unterdurch muss, dann muss ich halt unterdurch. Wenn ich dann von ganzem Herzen der lebendige Gott, dem Silber und Gold gehört, bitte, meine Situation zu ändern. Und er ändert sie nicht. Ja, was ist dann? Dann gehe ich davon aus, dass der Wille Gottes ist, das bei mir so gerade aussieht. Wisst ihr, und das ist das, was die Gläubigen nicht akzeptieren können. Ich kann nicht Gott dienen und dem Mammon. Wenn ich Gott diene, muss ich sagen, dann ist der Mammon unter deiner Herrschaft. Dann entscheidest du, was bei mir finanziell geschieht, auch mit Silber und Gold, nicht ich. Du. Da gehört auch dazu, nicht leichtfertig Geld einfach wegzugeben, ins Reich Gottes, vielleicht sogar zu Prediger, die unehrlich sind, sondern da gehört dazu, dass man vor Gott klärt, was ist mit der eigenen Familie, was ist mit meiner Situation und was ist mit dem Reich Gottes. Drei Dinge. Und dass man dann mit hohem Niveau vor Gott in hoher Verantwortung als Sklave Jesu Christi diese Dinge angeht. Wisst ihr, und die Zahl 666 hat wirklich mit dem Geld zu tun. Es heißt ja im 2. Chroniker 9, 13, als es ums Gold geht, dass das Gold, die höchste Summe, die geliefert wurde, auch einem Salomo 666 Gewichtseinheiten waren. Und es hat mit Geld zu tun, es hat mit unserem Wohlstand zu tun. Und es wird sich wohl entscheiden, was hier passiert in meinem geistlichen Leben. Und vielleicht ist mancher Gläubige nicht mehr gesegnet, nicht überfließend. Gott bestätigt, sei Vollmacht nicht, sei Zeugnis wird nicht mehr. Es ist alles eingeschlafen, weil er sich entschieden hat, dem Mammon zu dienen, statt Gott. Nicht, indem er jetzt mit Gewalt ein Superreicher wäre will, sondern indem er einfach unzufrieden ist und nicht mehr akzeptiert, was Gott mit ihm tut. Ihr kennt die Geschichte von Maria und Martha. Ist ja bekannt in der Bibel. Da fällt was auf. Martha, die war mir am Anfang viel sympathischer. Die hat die Hemdsärmel hochgekrempelt und hat geschafft. Das gefällt dem Schwabe. Die hat geschafft. Sie hat das Haus gehabt, nicht ihr Schwesterchen. Sie hat das Haus gehabt. Sie hat die Gäste bedient. Sie ist dem Herrn Jesus entgegengegangen. Sie hat alles im Griff gehabt. Und dann kommt ihre Schwester, die eher verschüchtert wirkt. Aber wenn man die Texte alle liest, fällt einem auf. Egal was passiert, sitzt sie zu Füßen Jesu und hört ihm zu. Und dann sagt der Jesus, sie hat das bessere Teil erwählt als Martha. Und das ist das Problem. Ich habe als Gläubiger die Wahl, ob ich eine Martha bin oder eine Maria. Sitze ich zu Füßen Jesu und sage, mach mit mir, was du willst. Wisst ihr, wenn ich das wirklich bete, dann muss ich auch akzeptieren, dass er mit mir macht, was er will. Wenn er mit mir Dinge macht, die mir nicht gefallen, dann muss ich sagen, Amen, dein Wille geschehe. Wisst ihr, und das ist das Problem. Der Kampf geht auch bezüglich Geld, Gold, Silber, Mammon, Besitz, Wohlstand, Karriere, allem. Es geht letztendlich nur um das. Ich habe zum Beispiel ganz genau gewusst auf der Bank, wie weit ich gehen darf. Meine Chefs kamen, ja, ich soll das machen. Abgelehnt. Aber mit den Kunden war es schwierig. Einmal sagt der Kunde zu mir, ja, sind Sie ein Frommer? Ich habe gesagt, ja. Wisst ihr, das muss klar sein. Es muss klar sein, da ist ein Gläubiger, der zum Reiche Gottes gehört, zu den Frommen. Und Frommer ist anders. Wisst ihr, wir hatten nur ein Beispiel. Ich bin zum Glauben gekommen, zur Wiedergeburt durchgebrochen, bin auf der Bank, wir haben Essensmarker bekommen. Das heißt, jeden Tag eine Summe, ich weiß nicht einmal wie viele, ich glaube 1,50, und das musstest du am selben Tag verbrauchen zu einem Mittagessen, sonst war es steuerlich schädlich. Natürlich sind die Kollegen hingegangen und du hast nur bekommen, wenn du zum Essen gegangen bist. Natürlich sind die nie im Leben zum Essen gegangen. Die haben die Dinger gehortet, haben Gummi rumgemacht, sind dann einmal im Monat zum Metzger und haben für was ich wie viel D-Mark etwas gekauft. War absolut verboten, was hier geschah. Ich habe das auch gemacht. Ein bisschen anders, aber es war auch nicht so. Als ich zum Glauben kam, bin ich zu unserem Kassier und habe gesagt, du, ich kann nicht mehr. Warum? So und so und so. Da sagt er, ah ja, ich akzeptiere dein Gewissen. Sagt er, aber können wir das nicht anders machen? Du gibst sie einfach mir. Versteht ihr? Diese Geldgier, die im Fleisch des Menschen sitzt, selbst bei Kleinigkeiten. Zum Beispiel, meine Frau ist die ehrlichste Frau, die ich kenne auf der Welt. Das mache selbst ich nicht. Wenn sie in den Supermarkt geht, da bin ich zu faul dazu. Und dann nimmt sie den Zettel und kontrolliert den. Wenn sie ihn kontrolliert hat, und jetzt machen wir einfach ein Beispiel. Die Dame an der Kasse hat sich verrechnet, sie hat ihre 20 Cent zu wenig berechnet. Da geht meine Frau rein und sagt, das sind 20 Cent. Sie haben sich verrechnet. Sie gehen natürlich auch hin, wenn sie 20 Cent zu viel zahlt hat. Aber ich mache das gar nicht, weil ich bin da zu faul. Ich sage immer, es wird sich aufheben. Aber die Ehrlichkeit ist heute etwas, das verschwindet aus den Reihen der Gläubigen. Ich war auf dem Finanzamt. Ich habe eine Steuererklärung gehabt. Ich hatte 150 Kosten. Dann sagt der Steuerbeamte allen Ernstes zu mir, schreiben Sie 600. Und ich sage, Entschuldigung, ich habe bloß 150. Sagt, das ist egal, Sie können jetzt bis 600 absetzen. Bis 600 kontrollieren wir es nicht. Dann habe ich gesagt, Entschuldigung, ich bin ein Gläubiger, ich hatte Jesus unser Schicksal dabei. Dann habe ich mit ihm geredet, haben Jesus unser Schicksal gegeben und das Ende war, dass ich mit einem reinen Gewissen wegging und er saß mit einem roten Kopf da. Versteht ihr? Das ist das Problem. Die Welt nimmt doch uns nicht mehr ernst, wenn wir in Gelddingen und in Dingen des Mammons und des Besitzes und allen diesen anderen Dingen sind wie diese Welt. Wenn die Welt bei mir die gleiche Gier sieht wie bei sich selber. Ja, was habe ich hier zu bieten? Was habe ich hier zu bieten? Was für einen Anreiz biete ich dieser Welt? Kein. Jetzt kommen wir zu dem Punkt. Wenn ich wirklich mich dem Herr Jesus unterwerfe als meinem Herr, als meinem Hirte, und die geistlichen Dinge als mein Reichtum sehe. Epheser 1, Vers 3, wir sind gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt durch Christus. Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. 2. Petrus 1, Vers 3, nachdem seine Kraft uns alles gegeben hat, und ich sag's mal in meinen Worten, zum Leben, zum Sterben, zum Überwinden, zu allem. Wenn ich diesen ungeheuren Reichtum sehe und den wirklich einordne als das Höchste, das es gibt, ich rede jetzt gar nicht davon, das Allerschönste, wenn wir im Himmel sind, wenn Gott unsere Tränen abwischen wird. Wenn ich dieses ungeheure Erbe habe und schon hier auf dieser Erde, der Herr Jesus in meinem Herzen und Römer 8, 18 sagt, die Leiden dieser Welt sind nichts im Vergleich zu der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Und ich habe das gesehen bei meinen eigenen Schwiegereltern, die mit Triumph in die Ewigkeit gingen. Ich habe jetzt, wo mein Schwiegervater gestorben ist, gesagt, so wollte ich sterben. Wenn du siehst, dass Leute bereit sind zum Sterben, das ist was Herrliches. Wenn keine Bindung mehr da ist an den Dreck dieser Welt, auch an den Besitzer nichts mehr, wenn man sterben kann, das ist herrlich. Und wenn man das letztendlich akzeptiert, was der Paulus sagt, lass dir genügen. Akzeptiere, dass er Silber und Gold verwaltet, der lebendige Gott, und dass er dir das gibt, was du brauchst. Und dass Jesu Gnade genügt. Und dass das wahre Gold im geistlichen Bereich in diesen Gütern liegt. Dann kommt der Mensch zur Ruhe. Jetzt behaupte ich etwas bezüglich der Zahl 666. Wenn der Antichrist tatsächlich so vorgeht, was ich befürchte, es kann auch sein, er wählt einen anderen Weg, aber das Ergebnis wird das gleiche sein. Niemand kann mehr kaufen oder verkaufen, der hier nicht sich unterwirft. Und ich sage es jetzt nochmal vorsichtig. Wenn die Entrückung doch nicht so ist, wie man immer sagt, vorher, sondern wenn wir hier noch ganz schön rein müssen und wenn es eng für uns wird, wenn wir diese Haltung im Herzen haben, ich bin der Reichste der Reichen, ich bin gesegnet mit jedem geistlichen Segen der himmlischen Welt, Christus in mir, die Hoffnung der Herrlichkeit, was bin ich für ein reicher Mensch? So wie Chiniki, als man ihn radikal kaputt gemacht hat, er sagt, er hatte nichts mehr, und die haben früher dicke Bibel gehabt, als seine Bibel. Und das war sein Kopfkissen, auf dem hat er geschlafen. Er hatte keinen Besitz mehr als eine Bibel. Da hat er drauf geschlafen und schreibt hinterher, nie habe ich so gut geschlafen wie in dieser Nacht. Wisst ihr, wenn man plötzlich das wirklich tut, was die Bibel sagt, Jesus allein, so wie vom Berg der Verklärung, sie sahen nichts als Jesus allein, ihn zum Herr meines Herzens macht, zum wirklichen Herr, zum Herr über Silber und Gold, zum Herr über Gesundheit und Krankheit, zum Herr über Leben und Tod, zum Herr über meine Ehre oder nicht meine Ehre. Was in meinem Leben passiert, geschieht durch ihn. Dann kommt die Seele zur Ruhe. Und dann habe ich weder für mich noch für euch die geringste Sorge, wenn die Zahl 666 kommt. Und jetzt, ich hoffe nicht, dass ihr enttäuscht sind. Ich habe jetzt nicht darauf verzichtet, zu sagen, in der Papstkrone steht Vicarius Filii Dei, wenn man das zusammenzählt, ist 666. Die Vorwahl von Jerusalem ist 666. Der Volkszählungsbogen in der Quersumme ist 666. Wisst ihr, es ist alles 666. Der Antichrist wird diese Welt abriegeln. Da ist der Teufel in Menschengestalt auf dieser Erde, aber wir gehören nicht hierher. Ja, ist es schlimm, wenn wir hier sterben müssen? Ist das schlimm? Unsere Heimat ist im Himmel. Wir sind doch nur Sklave Jesu Christi. Wenn mein Herr beschließt, dass ich hier sterben soll, in der antichristlichen Zeit, ja und? Die Leiden dieser Welt sind nichts im Vergleich zu dem, was auf uns wartet. Wisst ihr, jetzt kommen wir zu der Theorie und der Praxis. In der Theorie ist das alle Gläubige klar. Und in der Theorie sagen alle Gläubige Amen. Aber lasst uns mal in der Praxis tun. Und wenn diese Freizeit bewirkt, dass wir nur beginnen, einen kleinen Teil dieses Themas endlich ernst zu machen, dann ist schon alles gewonnen. Ich möchte beten zum Schluss. Herr Jesus, wir bete dich an, der du die einzige Offenbarung des lebendigen Gottes, deines geliebten Vaters bist in diesem Universum, der du sagst, dass du Mitleid hast mit unseren Schwachheiten, der du der große hohe Priester bist, der uns vom Vater vertritt Tag und Nacht. Du siehst auch die Schwäche des Menschen in dieser Welt, in der wir Fremdlinge sind und dass wir einfach dazu neigen, der Mammon, das Gold, das Silber und das alles so hoch zu stilisieren und so wichtig zu nehmen, dass das Reich Gottes zweitrangig ist. Gib uns Gnade, zuerst nach dem Reich Gottes zu trachten und das andere letztendlich einfach als selbstverständlich zu nehmen, dass du dann für uns sorgst. Wir möchten uns einfach dir neu auf den Altar legen und dir ausliefern, dass du mit uns zum Ziele kommst. Auch wenn diese schreckliche Zeit kommt, wo diese 666 realisiert wird, falls wir da sind und es erleben müssen, dann gib uns einfach Gnade, dass unser innerer Reichtum so groß ist, dass andere keine Rolle mehr spielen. Der du der Herrin, der Könige bist und unsere Herzen regierst, du kannst das tun. Und wir möchten uns dir anbefehlen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Amen. Amen.